Deutschlandfunk. Der Tag.
Was der Stand der Forschung ist, warum Sie eben keine Angst haben müssen vor Mobilfunkstrahlung. Da soll es auch mehr Begleitforschung geben, die jetzt mehr gefördert werden soll. Und zudem, um eben neue Grundstücke.
Ich fürchte, wir haben ein Funkloch nach Meseberg gehabt. Leider ist die Verbindung damit abgebrochen. Wir bitten um Entschuldigung.
Schon jetzt ein Klassiker, die Schalte beim ARD-Mittagsmagazin gestern. Vom Anti-Funkloch-Gipfel berichten und selbst im Funkloch stecken. Das sagt so viel aus über den Stand des Netzausbaus in Deutschland. Wenn das mal wirklich besser werden soll, dann müssen jetzt mal schnell ein paar tausend Funkmasten her. Und natürlich das nötige Know-how. Schwierig aber, dass das aktuell vor allem aus China kommt, von Huawei. Und da gerade viele Kritiker in Deutschland, aber auch in den USA zum Beispiel rufen, das sind Spione, Finger weg. Führen die Chinesen da wirklich was im Schilde? Einflussnahme, Spionage? Unser China-Korrespondent war gerade in der Höhle der Löwen vor Ort. Und dann geht's um Protest in diesem Podcast. Nicht in Hongkong, wo die Gewalt ja in den vergangenen 5 Monaten immer weiter eskaliert. Auch nicht in Chile, Bolivien, Kolumbien. Gerade ist ja quasi halb Lateinamerika auf den Beinen, der Iran auch. Ein bisschen unterm Radar ist da gerade Georgien. Das ändern wir gleich in dieser Episode von Der Tag am 19. November 2019. Ich bin Sarah Zerback. Hi. Seien wir mal ehrlich, Deutschland ist noch ziemlich analog, hat der Kollege May ja auch gestern hier im Podcast ganz schön nochmal aufgedröselt. Um flächendeckend gutes, schnelles Netz zu haben, also so ungefähr 100 Mal schneller als jetzt, muss 5G her als neuer technischer Standard. Dumm nur, dass ausgerechnet eine der größten Tech-Firmen, die das schnelle Internet nach Deutschland bringen sollen, politisch so in der Kritik steht. Huawei aus China. Eine Reihe von CDUlern will jetzt sogar verhindern, dass der Konzern da weiter beim Ausbau mitmischen kann. Also nicht die aus der ersten Reihe. Die Kanzlerin zum Beispiel, die hält sich da noch alles offen. Aber Thema wird es definitiv sein auf dem CDU-Parteitag, der jetzt ansteht. Da wird es doch Zeit, dass sich das mal einer aus der Nähe anschaut. Ob da wirklich so böse Spione sitzen in Shenzhen, wo Huawei seine Zentrale hat. Steffen Wurzel war gerade da und ich hatte Glück, ihn zu erwischen. Zwischen 2 Terminen im Bahnhofscafé in Hongkong. Herr Steffen, den rasenden Reporter, den habe ich zuerst mal gefragt. Also 5G, das können die schon, oder? Die von Huawei.
Das können die wirklich und nicht nur, dass sie das können. Die haben ja auch die meisten Patente angemeldet und da sind die auch sehr stolz drauf. Also die sagen wirklich in jedem Gespräch mit den Ingenieuren, mit den Pressesprechern, mit dem Firmenchef Ren Zhengfei, den wir getroffen haben, die sagen das alle, wir sind wichtig. Und einige dieser Huawei-Leute haben mir sogar gesagt, also die gehen noch einen Schritt weiter, die sagen, ihr Deutschen, ihr braucht uns, sonst kriegt ihr es nicht hin.
Wo genau könnten wir die Technologie denn einsetzen, um uns hier ja so auf den neuesten Stand zu bringen?
Also ich glaube, entscheidend ist, dass man da so eine Art Denkanstoß sich mal leisten muss. Ganz viele Dinge, die wir bisher analog machen, werden in Zukunft in den nächsten Jahren, Jahrzehnten digital oder digital unterstützt laufen. Das fängt an vom Autofahren, was wir bisher selber machen. Das könnte automatisiert laufen. Und da könnte es dann zum Beispiel vorstellbar sein, dass gewisse Kameras, die im Auto verbaut werden, mit der Bremse, mit der Steuerung per Funk verbunden sind, nicht mehr per Kabel. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass man dann eine sehr schnelle Reaktionszeit hat, keine Verzögerung hat. Unter 10 Millisekunden, wurde mir gesagt, ist so das Maß aller Dinge. Und das kann bisherige Funktechnik nicht ohne weiteres leisten. Jedenfalls keine Mobilfunktechnik. Das kann aber 5G leisten. Oder wenn man zum Beispiel sich überlegt, eine Operation in einem entlegenen Gebiet könnte irgendwo in der Pampa ablaufen.
Zum Beispiel.
In Brandenburg, wenn man da 5G-Netz hat, dass man dort dann den Chirurgen in der Charité in Berlin sitzen hat und der operiert dann ferngesteuert. Das ist Zukunftsmusik natürlich. Aber wenn man mal das zu Ende denkt, braucht man auch dafür eine enorm schnell reaktive Funktechnik. Und da sagen eben alle Experten, das ist 5G, das Maß aller Dinge, das braucht man dafür.
Und dieses Know-how, das hat jetzt Huawei oder Huawei, wie du sagst. Darauf wollen aber trotzdem ja viele internationale Partner am liebsten verzichten, auch hier in Deutschland, eben weil sie Angst haben vor zu viel Einfluss, vor Spionage auch. Sind das Sorgen, die berechtigt sind? Oder wie wird das so in China diskutiert?
Also da kommt es wie immer, wenn es um China geht, drauf an, wen man fragt. Die Chinesen sagen natürlich völliger Unsinn. Ihr könnt uns vertrauen, ihr solltet uns vertrauen. Wir möchten jetzt auch mal bei euch Geschäfte machen. Nicht nur, dass ihr in Deutschland einen großen Teil eures Reichtums uns Chinesen zu verdanken habt, indem ihr hier Produkte, Autos, vor allem Maschinen, Chemie und so weiter verkauft habt in den vergangenen Jahrzehnten. Jetzt möchten wir auch bei euch Geschäfte machen. Behandelt uns bitte fair. Das ist mal die Ausgangslage der Chinesen. Zum Zweiten argumentieren sie eben, wir sind die Besten, also ihr werdet schön blöd, wenn ihr uns nicht einkauft. Das ist das eine. Und jetzt gibt's aber ganz viele in westlichen Ländern, in den USA vor allen Dingen, aber mehr und mehr eben auch in Deutschland, die sagen, okay, technisch gesehen können wir ja irgendwie überprüfen, ob ihr sichere Bauteile liefert. Mhm. Aber das Entscheidende, glaube ich, ist die wirtschaftspolitische Frage, die dahinter steckt. Nämlich, ist es sinnvoll, ein chinesisches Privatunternehmen wie Huawei, ein riesiges Privatunternehmen wie Huawei in China, zu vergleichen ohne weiteres mit Privatunternehmen wie zum Beispiel Nokia oder Ericsson aus Skandinavien, die eben aus westlichen rechtsstaatlichen Demokratien kommen. Und dem muss ich zum Teil zustimmen. Es ist wirklich so, dass es in China natürlich Privatunternehmen gibt, die zum Teil auch börsengelistet sind. Huawei jetzt nicht, aber die gibt es. Aber entscheidend ist, glaube ich, man kann in China nur groß und mächtig wirtschaftlich werden, wenn man engste Verbindungen mit der Staats- und Parteiführung hat. Und das geht sogar so weit, dass auch in riesigen Privatunternehmen wie zum Beispiel Huawei sogenannte kommunistische Parteizellen implementiert sind im Firmenablauf, dass also die kommunistische Partei, die das Land komplett und die Gesellschaft komplett unter der Kontrolle hat, dass die eben auch in Firmen mit aktiv sind und deswegen dieses große Misstrauen. Da geht es also nicht nur um Technik, sondern ganz viel auch um Politik und um Grundsätze der, wie funktioniert ein Staat, wie funktioniert eine Gesellschaft.
Aber dann mach das doch vielleicht nochmal plastisch. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn da diese Zellen der Partei und der Staatsführung, wenn die da mit drin sitzen, was für einen Einfluss haben die ganz konkret?
Das Problem ist eben auch da wieder, China als Staat, der komplett anders funktioniert, als wir das in Europa kennen, ist absolut intransparent. Und das gilt auch für diesen Bereich. Deswegen gibt es da so viele Gerüchte, Mutmaßungen, von denen auch ganz viel Unsinn ist. Wenn man also sagt, Huawei gehört eigentlich heimlich dem Militär, solche Vorwürfe gibt es. Das ist völliger Unsinn, das ist Quatsch. Aber entscheidend ist, glaube ich, dass es zum Beispiel auch Gesetze gibt in China, die besagen, wenn es um Sicherheitstechnik geht, das gibt so ein Cybersicherheitsgesetz seit 2 Jahren, dann müssen chinesische Firmen im Zweifelsfall zusammenarbeiten mit der chinesischen Staats- und Parteiführung. Chinesen wiederum sagen, naja, bei euch können Gerichte ja auch entscheiden, dass zum Beispiel die Telekom Daten rausrücken muss mit entsprechenden richterlichen Beschlüssen. Aber da gibt es eben auch wieder einen Unterschied, dass China kein Rechtsstaat ist. In China gibt es keine Gewaltenteilung. In China unterstehen Gerichte der direkten Kontrolle der kommunistischen Partei. Das ist einfach Fakt. Und da ist es zum Beispiel vorstellbar, dass eben nicht ein Gericht entscheidet, nach langwieriger Prüfung entscheiden wir, dass ihr hier zusammenarbeiten müsst mit den Sicherheitsbehörden, sondern dass einfach eben ein Anruf kommt, vereinfacht gesagt, aus der ja, Parteiführung. Das ist jetzt sehr plakativ, aber das ist eben theoretisch möglich.
Du hast die USA ja schon angesprochen. Die haben ja das Unternehmen auch auf eine schwarze Liste gesetzt, auch wenn sie selber noch gar keine Beweise auf den Tisch gelegt haben. Also das mal zum Thema, ist gar nicht so einfach eben auch mit der Beweisführung. Und trotzdem wollen sie ja auch weiter mit dem Unternehmen Geschäfte machen, haben da jetzt ja auch noch mal so eine Ausnahmeregelung verlängert. Und auch in Deutschland, muss man sagen, ist ja die Zusammenarbeit mit Huawei in vollem Gange. In Berlin zum Beispiel, da setzen die ja schon auf 5G aus China. Kann man das denn überhaupt jetzt so einfach stoppen? Also die werden ja Verträge haben, oder?
Also ich glaube, die Tatsache, dass wir da jetzt drüber diskutieren, nicht nur wir beide, sondern dass in Deutschland so heftig drüber gesprochen wird, liegt eben daran, dass wir jetzt vor einer Zeitenwende stehen. Was wir bisher hatten, 4G, wir reden hier über Mobilfunk, mobiles Internet, das ist wirklich bald Schnee von gestern, denn bald wird es darum gehen, dass nicht nur Gespräche und Daten übertragen werden per Funknetz, per 5G, sondern eben auch, was wir vorhin besprochen haben, wirklich essentielle Dinge des Alltags. Und jetzt ist eben eine Zeitenwende, jetzt werden eben neue Verträge gemacht und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man eben jetzt gucken will. Da drängen eben ja auch die Amerikaner ganz massiv drauf, dass die sagen, jetzt geht's ins Eingemachte, jetzt guckt bitte ganz genau drauf, ob ihr wirklich einen chinesischen, möglicherweise unsicheren Partner ins Boot holen wollt. Und deswegen ist diese Diskussion so massiv. Von chinesischer Seite übrigens wiederum wird das genauso gesehen. Da wird gesagt, jetzt wird es mal interessant auch für uns. Jetzt sind wir mal führend in einem Gebiet, nämlich beim Thema 5G mit Huawei. Und die Chinesen werfen den Amerikanern ganz heftig vor, und meinen das auch wirklich 100% ernst. Die glauben, dass die Amerikaner eine Kampagne führen gegen Firmen wie Huawei, um eben zu verhindern, dass chinesische Firmen weltweit groß und mächtig und stark werden.
Das klingt jetzt nicht unbedingt nach Schamoffensive. Eigentlich müsste das Unternehmen da alles dafür tun, um jetzt irgendwie allen globalen Partnern mal zu sagen, ihr könnt uns vertrauen, alles gut. Wie machen die das? Kriegen die das überzeugend hin?
Doch, das ist schon so. Es gibt eine riesen Schamoffensive. Ich glaube, Huawei hat in den letzten Jahrzehnten viel falsch gemacht, zunächst mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und inzwischen machen sie sehr viel richtig. Es läuft sehr professionell ab. Also in jedem Land zum Beispiel, jedem wichtigen Land, gibt es speziell geschulte und dafür abgestellte Presseleute, die sich intensiv kümmern, um Journalisten zum Beispiel, aber auch um Parlamentarier, um die Zivilgesellschaft, dass eben dort Lobbyarbeit getrieben wird, was auch völlig okay ist, das machen andere Firmen ja auch. Das macht Huawei sehr intensiv. Wir wurden zum Beispiel mit einer Gruppe von Journalisten für 2 Tage eingeladen nach Shenzhen, um wirklich uns alles anzuschauen. Da wurde dann auch gesagt, normalerweise lassen wir hier in diesen Raum, wo Forschung betrieben wird, niemanden rein. Bitte macht keine Fotos, aber ihr dürft hier alles fragen. Und das wurde uns mehrfach gesagt, ihr dürft alles fragen, ihr dürft jeden Ingenieur hier ansprechen und wir wollen euch ganz viel auch möglich machen,
rauszufinden. Und das hast du auch gemacht.
Das habe ich auch gemacht. Und daraus kann man, glaube ich, schon ablesen, die meinen das ernst. Und als wir dann auch Ren Zhengfei, den 75-jährigen Firmengründer und Chef, gesprochen haben, hat er auch wirklich mir nicht den Eindruck erweckt, als hätte er keine Lust auf dieses Gespräch, sondern er hat wirklich den Kontakt zu Journalisten gesucht. Und der gibt dieser Tage Interviews im Rekordtakt sozusagen. Mehrmals im Monat setzt er sich zusammen mit Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt. Und ich glaube, die meinen es schon ernst. Die sagen auch immer wieder, Ren Zhengfei, der Firmengründer, hat uns auch gesagt, wir sind bereit, wirklich auch Verträge zu unterschreiben mit euch, dass wir euch garantieren, wir spionieren nicht, unsere Geräte sind sicher. Aber trotzdem, unterm Strich bleibt eben das Problem, dass Huawei kein, in Anführungszeichen, normales westliches Privatunternehmen ist, sondern ein chinesisches. Und da hat dann eben leider doch der chinesische Staat im Grunde das letzte Wort.
Ja, jetzt hattest du das letzte Wort. Danke, Steffen. Ich weiß, du hast super viel zu tun. Total nett, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt hat man quasi noch ein bisschen Musikbett drunter.
Sehr gerne.
Du bist zwischen 2 Terminen. Danke und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Sehr gerne. Bis bald.
Ein System, das sich selbst am Leben erhält. Mit einem Wahlrecht, das den einflussreichen Oligarchen im Land hilft, genau das zu bleiben. Einflussreich. Dagegen gehen Demonstranten in Georgien schon seit Tagen auf die Straße. Immer wieder kommt es da allerdings auch zu Gewalt, zu Festnahmen, zu Barrikaden. Schwierige Gemengelage, auch sich darüber zu informieren. Zumindest im Land selbst. Dass Georgien nämlich das Musterland für Meinungs- und Pressefreiheit im Kaukasus ist, als dass es sich da auch gerne darstellt, das ist so nur halbrichtig. Mein Kollege Daniel Heinrich ist gerade von einer Reise ins Land zurückgekommen und hat mir erzählt, dass diese weiße Weste dann doch erhebliche dunkle Flecken hat. Und jetzt ist er bei mir im Podcast-Studio. Hallo erstmal, Daniel.
Hi.
Hi. Du warst ja auf einer Journalistenreise in dem Land. Hast du denn da was von dieser Stimmung, von den Protesten, von dieser aufgeladenen Stimmung mitbekommen?
Also ich glaube, das ist so etwas, was so ein bisschen lächisch wild. Wir haben tatsächlich innerhalb dieses Journalistenreiseprogramms eine ganze Reihe von Gesprächspartnern gehabt. Wir haben uns sowohl mit der Regierungspartei getroffen, als auch mit der Oppositionspartei. Und ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dieses Land so ein bisschen gespalten ist, zumindest die politische Landschaft, in welche Richtung es gehen soll. Es gibt vereinfacht formuliert die eine Richtung, das kann man bei der Oppositionsbewegung sehen, die wollen sich sehr stark an den Westen annähern. Da ist vor allem die Europäische Union und die USA stehen da im Zentrum. Und dann gibt es die Regierungspartei, die so ein bisschen einen, ich würde es mal flapsig formulieren, Schlingerkurs fährt. Auf der offiziellen Ebene darf man sich zwar nicht gegen Russland zuwenden, da gibt es historische Verwerfungen noch und nöcher. Aber unten drunter schwelt so ein bisschen die Sorge, die Angst, vielleicht auch ein bisschen vor einem sogenannten moralischen Verfall, der mit einer Westbindung einhergehen könnte. Das wird immer so ein bisschen nach vorne geschoben. Da wird dann gesagt, naja, wenn wir uns dem Westen annähern, dann wird unsere Gesellschaft, ich weiß gar nicht, wie ich es einfach formulieren soll, dann werden alle Männer homosexuell. Großes Thema, das ist uns ständig begegnet.
Ja,
auf
wissen
unserer
wir ja,
Seite.
Dass das so funktioniert.
Und dass dann auch eine Gesellschaft den Bach runtergeht, genau. Das ist tatsächlich aber etwas, was in der Gesellschaft verfängt und was auch, naja, ich würde mal sagen, eher konservative Kreise anspricht. Die orthodoxe Kirche im Land spielt da auch eine etwas unrühmliche Rolle, würde ich sagen. Die starke Verbindungen, zumindest inhaltlicher Art, zur russischen orthodoxen Kirche hat. Das heißt, da sieht man schon, da ist so eine Gemengelage von konservativen Kräften im Land. Das wird nach vorne geschoben, um sozusagen die Bevölkerung ein bisschen einzuschwören, dass so eine komplette Westbindung nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist. Im Hintergrund stehen wie immer natürlich wirtschaftliche Interessen. Es gibt ganz enge Verbindungen der Wirtschaftselite Georgiens zu Russland. Es gibt der reichste Mann im Land, ein Oligarch namens Iwanischwili, hat sein Geld in den 90er Jahren in Russland gemacht und hat unglaublich enge Verbindungen zu Moskau immer noch. Und der ist sozusagen so eine Art Strippenzieher im Hintergrund, hat auch übrigens diese Regierungskoalition, dieses Bündnis 2012 ins Leben gerufen. Aber der hält sich schön zurück aus der aktiven Politik raus. Aber das ist uns auf dieser Reise immer wieder erzählt worden, dass er einfach seine Interessen verfolgt und im Hintergrund durchsetzt. Wie gesagt, enge Verbindung zu Russland, der Mann.
Jetzt geht es ja bei den Protesten um Versammlungsfreiheit, um freie Meinungsäußerung auch. Und das finde ich ganz interessant, weil auf den ersten Blick, wenn man mal so auf die georgische Medienlandschaft guckt, dann sieht man eben, es sind wahnsinnig viele Medienunternehmen da am Start. Und ja, da ist durchaus auch eine kritische Berichterstattung gegen die Regierung möglich. Also das liest man zumindest immer wieder. Sieht ja auf den ersten Blick eigentlich erstmal nach lebendiger, nach pluralistischer Medienlandschaft aus, oder?
Ja, und ich glaube, das war auch so etwas, was uns in dieser Gruppe, also wir waren 12 Journalisten, verschiedene Blätter und auch Hörfunk dabei, was uns so ein bisschen überrascht hat. Denn wenn man sich darauf vorbereitet auf die Reise, kann man Statistiken lesen von zum Beispiel Reporter ohne Grenzen. Die haben ja dieses weltweite Ranking von Pressefreiheit und Georgien hat einen Riesensatz gemacht. 2014 lag das Land, ich habe mir das gerade nochmal angeschaut, auf Platz 84, heute liegt das Land auf Platz 60, was die Pressefreiheit anbelangt, also stetiger Fortschritt sozusagen. Es gibt tatsächlich im Land eine ganze Reihe von Medienunternehmen, es gibt auch kritische Berichterstattung gegenüber der Regierung und gegenüber der Opposition, also man könnte sagen, da ist etwas im Fluss. Das Problem.
Jetzt kommt das Aber.
Genau, jetzt kommt das Aber, langes Vorwort. Das Problem ist ein bisschen, dass es kaum objektive Berichterstattung gibt. Es gibt nicht wirklich unabhängigen Journalismus, der einen Einfluss hat. Im Prinzip wird Public Relations, ich habe mit Stefan Meister von der Heinrich-Böll-Stiftung da gesprochen, großer Experte in der Region, der hat gesagt, es ist so eine Art Fake-Pluralismus und Journalismus, der Journalistenberuf wird eher so als Public Relations-Job wahrgenommen. Flapsig formuliert, da gönnt sich jeder Oligarch so sein eigenes Medienunternehmen.
Sein eigenen Newsroom, wie bei uns ja auch en vogue ist.
Mhm. Richtig, seinen eigenen Newsroom, absolut, Tendenz auch bei uns in Ansätzen zu sehen. Mhm. Und dann wird die eigene Agenda sozusagen nach vorne geschoben und propagiert.
Du bist ja viel in der Region sowieso unterwegs gewesen. Lass uns mal irgendwie so auf die Landkarte in der Umgebung blicken. Im Vergleich zu den Nachbarstaaten, also du warst schon in Aserbaidschan, Russland, Türkei, hat Georgien ja quasi noch so eine weiße Weste, so wie du das beschreibst. Also ist da nochmal viel weiter voran oder es wird auch besser, wie du es beschreibst. Wie wird das denn im Land selbst gesehen? Also jetzt auch vor dem Hintergrund dieser Proteste, ist man da stolz drauf oder sagt man, es könnte einfach noch viel besser sein?
Ich würde sagen, es gibt sozusagen zwei Hauptstränge im Land, die wir auch häufig erzählt bekommen haben. Das eine ist die Regierung. Die Regierung sagt tatsächlich das, was du auch gerade angesprochen hast. Guck doch mal an, wir sind das führende Land in der Region. Bei uns ist alles in Ordnung, bei uns kann man sich frei äußern. Guckt nach Aserbaidschan, guckt in die Türkei, guckt nach Russland. Im Vergleich dazu geht es uns doch sehr gut. Es gibt den anderen Strang, und das ist die Opposition, und die sagt, simpel zusammengefasst, unter den Blinden ist der einäugige König. Wenn man natürlich sich vergleicht mit einem Land wie Aserbaidschan, du hast es angesprochen, ich war im vergangenen Jahr dort, da gibt es natürlich eine komplett diverse Presselandschaft in Georgien. Aber das darf eigentlich kein Maßstab sein. Das haben uns auch immer wieder die Leute, die wir getroffen haben, die Experten bestätigt. Es kommt halt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht.
Also wenn schlimmer geht immer. Ja.
Eben, schlimmer geht immer. In Georgien ist das so, die Leute dürfen sich kritisch zur Regierung äußern. Ja? Sie dürfen, es gibt auch Experten, die sagen, in einem Land wie Aserbaidschan zum Beispiel dürfte ich mich nicht frei äußern. Das hat mir einer ins Mikro gesagt, weil er dann um seine Familie, um seine Kinder fürchten müsste etc. Mhm. Das geht in Georgien. Das ist kein Problem. Die Zivilgesellschaft ist auch stark. Die ist auch ein bisschen flapsig formuliert, vielleicht ein bisschen frech. Die lassen sich nicht alles bieten. Aber wie du sagst, es kommt eben immer darauf an, wem man sich vergleicht. Schlimmer geht immer.
Jetzt weiß ich ja von unserem Vorgespräch, dass ja so der geflügelte Begriff Fake News irgendwo im Mittelpunkt eurer Reise stand. Da denkt man ja erstmal eigentlich an die USA, an ja vor allen Dingen Amerika unter Donald Trump. Ist aber auch tatsächlich in Georgien weit verbreitet oder ist, wie hast du das da so wahrgenommen?
Also das ist, ich würde sagen, etwas, was wir am Anfang des Gesprächs aufgegriffen hatten. So diese Zerrissenheit im Land, wo soll die Reise hingehen, gehen Westen oder vielleicht sich doch wieder an Russland annähern. Es ist tatsächlich so, das stand auch ein bisschen im Mittelpunkt unserer Reise, dass Russland gezielt Desinformationskampagnen fährt. Das eine Beispiel hatte ich erzählt, unsere Männer werden alle schwul, überspitzt formuliert, und dann geht die Gesellschaft den Bach runter. Das verfängt bei vielen Leuten, da mussten wir erstmal schmunzeln, als wir das gehört haben. Aber da werden dann Kampagnen gefahren in Social Media, wo einfach Sachen behauptet werden, die nicht stimmen. Wir hatten das Beispiel eines Italieners, komplett absurdes Beispiel, aber wurde so lanciert dort, eines Italieners, der mit einem Alligator Sex hatte, und das stand als Beispiel für den moralischen Verfall des Westens, und wenn wir uns weiter dem Westen annähern, dann wird das bei uns auch so kommen. Da lachen wir alle drüber. Diese Quelle hatte auch überhaupt keine Basis. Also es war einfach eine komplett fabrizierte Geschichte. Die Krux ist nur, das wird verbreitet, das wird immer weiter verbreitet in den sozialen Medien. Und das Problem in Georgien ist teilweise, dass dann gar nicht mehr gefragt, nach der Quelle gefragt wird. Es wird übernommen und landet teilweise, und das war für uns eines der überraschendsten Dinge, dann im Fernsehen. Und dann sehen das die Leute und es bleibt irgendwo hängen.
Wird denn da Medienkompetenz irgendwie gelehrt? Also wie ist das so an Schulen, in der Uni oder so? Kriegen die das mit oder gibt es da ganz viel Luft nach oben?
Ja, es gibt sehr viel Luft nach oben. Es wird tatsächlich gerade in Georgien eine Medienakademie aufgebaut, die in Kooperation mit der Bayerischen Landesmedienanstalt zusammenarbeitet. Das Problem ist, das Ding existiert erst seit einem halben Jahr. Das geht peu à peu. Kleiner Randaspekt vielleicht an der Stelle. Wir hatten schon über Besitzverhältnisse der Medien gesprochen. Die Krux in Georgien ist, ein Medienunternehmen per se ist dort, weil das Misstrauen in den Medienmarkt so groß ist, eigentlich nicht lukrativ. Das heißt, was passiert? Es gibt auch kaum einen Werbemarkt. Also das Geld, was in den Werbemarkt fließt, geht seit Jahren bergab. So, was passiert?
Und auch keinen öffentlich-rechtlichen Markt?
Es gibt einen, aber der wird im Prinzip als überspitzt formuliert Propagandamaschine der Regierung benutzt. Die Regierung ist der größte Geldgeber, was den Medienmarkt in Georgien anbelangt. Das heißt, die Regierung unterstützt diesen öffentlich-rechtlichen Sender, der sozusagen für die Regierung im Prinzip spricht. Und die privaten Medienanstalten werden finanziert von diesen Oligarchen, die eigentlich im Prinzip, wie gesagt, nur ihre eigene Agenda nach vorne pushen wollen, und richtig Qualitätsjournalismus, kritischer Journalismus, den braucht es schlicht und ergreifend nicht. Das heißt, das ist eine ganz andere Auffassung von Beruf, wie wir ihn vielleicht bei uns haben.
Ja, unbedingt.
Also wir waren bei Radio Free Europe, die gibt es in Tiflis, die sind ganz klein, und das sind natürlich Leute, also von den USA gesponsert, aber das sind natürlich Leute, die sehr viel Wert auch auf Vier-Augen-Prinzip und solche Dinge legen. Und mit denen hatten wir ein sehr spannendes Gespräch, in dem es letzten Endes darum ging, was bedeutet es eigentlich, Journalist zu sein? Und im Prinzip kam raus, die meisten Journalisten in Georgien, die sind sich schon ein bisschen bewusst, was sie da machen. Das heißt, sie sind sich bewusst, dass sie für die eine oder andere Seite berichten. In vielen Teilen finden sie das aber gar nicht schlimm oder ganz platt kriegen einfach mehr Geld, um dann das zu berichten, was von ihrem Auftraggeber gewünscht wird.
Puh, krass andere Kultur. Und da kann man immer wieder nur sagen, was für gute Verhältnisse wir dann doch hier haben. Was für einen lebendigen Medienmarkt, was für eine lebendige Medienszene und eine Staatsferne eben auch. Ne? Danke dir, Daniel. Danke, dass du die frischen Eindrücke mitgebracht hast.
Gerne.
Der Tag am 19. November 2019, 1911, 19, fand die Kollegin Büsker gerade übrigens zum Piepen. Das ist ja das Schöne, wenn man sich im Büro gegenüber sitzt, dann kann man auch so die kleinen Freuden des Alltags miteinander teilen. Ja, und wenn das jetzt keine Spitzenüberleitung ist, teilt doch bitte auch euer Feedback mit uns. Gerne an dertag@deutschlandfunk.de lesen wir. Im Idealfall haben wir auch die Zeit, um das Ganze zu beantworten. Freuen uns auf jeden Fall drüber. Also vielen Dank fürs Hören, fürs Schreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.